Heute ist Freitag, der 23.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Die Bundesregierung unterstützt Kreuzfahrtschiffe. Ja, das hört sich im ersten Moment erstmal komisch an. Wir schauen uns das an. Dann sprechen wir über rechtsextreme Straftaten, die sich anscheinend gerade auf einem Rekordhoch befinden, und ob die BSW demnächst in einer Regierung vertreten ist. Zum Schluss, da gibt's aber die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, da sind wir wieder zum Ende der Woche und es ist ganz schön viel los. Bei meiner Mitarbeiterin Pia und mir steigen gerade die Vorbereitungen für nächste Woche. Da fahren wir nämlich nach Thüringen und Sachsen zu den Landtagswahlen. Und da wollen wir mit Menschen vor Ort sprechen, wie sie die Zeiten gerade erleben, warum sie die AfD wählen wollen und was AktivistInnen dagegen tun. Und versprochen, wir nehmen euch natürlich mit. Aber bevor es soweit ist, schauen wir mal, was in der Welt so passiert. Bei der ersten Meldung, da habe ich doch erstmal irgendwie gestutzt. Die Bundesregierung soll Kreuzfahrtschiffe unterstützen. Ich habe erst am Wochenende mit Freunden darüber gesprochen, warum man so einen Urlaub macht. Ja, Riesenschiff, mehrere Restaurants, Kids Club, Pools, Animation, Kino, Bars. Gefühlt schwimmt da so eine ganze Stadt irgendwie durchs Meer. Und es ist auch nicht günstig, so einen Urlaub zu machen. Und ja, irgendwie fürs Klima auch nicht ganz so geil. Mal kurz die böse Tante spielen. Bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt werden pro Person rund 1,9 Tonnen Treibhausgase produziert. Das sagt jetzt das Umweltbundesamt. Zum Vergleich, der Durchschnittsbürger in Deutschland verursacht bei der Nutzung von Auto, Bus und Bahn 1,5 Tonnen Treibhausgase im Jahr. Und das ist natürlich eine ganz schön krasse Gegenüberstellung. Aber ich kann den Reiz daran auch irgendwie verstehen. Und irgendwie denke ich mir manchmal, einmal erleben, warum nicht? Und ich kenne auch, wie gesagt, wirklich viele Menschen, die das lieben und nichts anderes mehr machen möchten. Ja, und auch diese tollen Kalender von AIDA und mein Schiff in ihrem Büro hängen haben. Vielleicht fühlt ihr euch ja kurz ertappt. Aber okay, nachdem wir hier ein bisschen ausschweifend geworden sind mit diesem Thema, weil mich beschäftigt das anscheinend wirklich, schauen wir doch mal jetzt auf die Schlagzeile dahinter. Bundeskanzler Olaf Scholz hat der angeschlagenen Meyer-Werft in Papenburg Hilfe zur Rettung zugesagt. Er sagt, wenn alle mitziehen, und daran habe ich keinen Zweifel, dann trägt der Bund seinen Teil zur Lösung bei. Ja, dem Kanzler zufolge laufen noch Gespräche mit Banken über die Finanzierung, wie es jetzt genau so weitergehen soll und auch, ob es neue Schiffsaufträge gibt. Und der Bundestag, der muss dann auch befragt werden und man spreche auch mit der EU-Kommission. Er habe aber die klare Erwartung, so meinte er, dass alle anderen Beteiligten die Entscheidung mittragen. Zitat, der Schiffbau hier in Papenburg und in der ganzen Region hat eine Zukunft. Und man kann so sagen, die Meyer-Werft, um die es hier geht, die steckt in einer schweren Krise und die baut vor allem Kreuzfahrtschiffe. Sie hatte 200 Jahre alte Geschichte und muss gerade vor allem unter Energie- und Rohstoffpreisen leiden. Die sind nämlich ganz schön gestiegen. Und zugleich wird der Großteil der Kaufpreise dann auch erst bei der Auslieferung der Schiffe gezahlt. Die Auftragslage bei der Meyer-Werft, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, denn vor einigen Tagen wurden 4 Kreuzfahrtschiffe für die Disney Cruise Line, es ist der größte Auftrag der Firmengeschichte, eingefahren. Ja, und das Volumen der Bestellung nannte die Werft nicht, aber insgesamt umfasst das Auftragsbuch dem Unternehmen zufolge nun 10 Kreuzfahrtschiffe, ein Forschungsschiff und den Stahlbau von 4 Offshore-Converter-Plattformen, das sind so Umspannwerke auf dem Meer, Gesamtwert 11 Milliarden Euro. Ja, also da ist Geld zu holen, aber man muss es auch erstmal bauen und ausliefern können und daran scheitert es gerade so ein bisschen. Fragt man sich, wie diese Rettung gerade aussehen soll. Bund und Land, die sollen so eine befristete Beteiligung bekommen. Die öffentliche Hand soll auch das Eigenkapital der Werft um 400 Millionen Euro erhöhen. Das ist eine Voraussetzung der Bank, damit das Unternehmen künftig den Bau von Kreuzfahrtschiffen finanzieren kann. Ja, da der Bau von diesen Kreuzfahrtschiffen zu 80% von der Werft vorfinanziert wird, benötigen sie eben Bürgschaften und neue Kredite für den Schiffbau. Und das sollen sie ja jetzt halt bekommen. Es gibt eine Finanzierungslücke und die öffentliche Hand soll jetzt dafür gerade stehen. Bis 2027 geht es dabei um 2,8 Milliarden Euro. Und jetzt die wichtigste Frage. Warum interessiert die Politik das überhaupt? Ich meine, die haben eine gute Auftragslage, die können sich das irgendwie nicht leisten, an Vorkasse zu gehen. Warum sagt dann die Bundesregierung, wir springen hier mal ein? Das hat einen ganz einfachen Grund, denn für die niedersächsische Landesregierung, da wäre es ehrlicherweise eine ganz schöne Katastrophe, wenn diese Werft nicht mehr bauen würde, denn dort arbeiten 18.000 Menschen, die von dieser Pleite dann ganz schön betroffen wären. Das Land investierte in den vergangenen Jahrzehnten viel, um die Werft an dem umstrittenen Standort Papenburg zu halten. Und die Landesregierung argumentiert, es gehe dabei auch darum, das Know-how des zivilen Schiffbaus in Deutschland zu halten. Und die Werft gilt auch bei ihren Befürwortern als Technologieführerin der maritimen Wirtschaft. Also ganz schön viele Argumente, warum dieses Unternehmen dort bleiben sollte. Vor allem natürlich diese 18.000 Arbeitskräfte. Und deswegen sagt die Bundesregierung, wir sind hier und helfen. Die Zahl der rechtsextrem motivierten Straftaten in Deutschland, die nimmt rasant zu. Die erst kürzlich aufgestellte Rekordzahl, haben wir auch schon drüber geredet, das war im ersten Halbjahr 2024, die wurde jetzt nochmal überschritten und zwar um 3.000 Fälle. Das sind dann fast 10.000 registrierte Fälle im ersten Halbjahr und die Zahl der Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund, die haben jetzt auch ein neues Hoch erreicht. Die Frankfurter Rundschau, die hat als erstes darüber berichtet und gesagt, 3.000 Fälle mehr als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ja, das sind so viele rechte Straftaten wie noch nie. Besonders alarmierend ist diese Zahl, weil bereits 2023, da gab es auch schon einen Höchststand und der ist jetzt quasi wieder überschritten worden. 6.992 rechtsextreme motivierte Straftaten waren es im ersten Halbjahr damals. In diesem sind es 9.802. Die Zahlen gehen aus einer Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Petra Pau an das Bundesinnenministerium hervor. Und Pau sagt auch, also wenn diese Zahl, die wir hier kennen, diese 9.802 schon da ist, wie hoch ist dann bitte die Dunkelziffer? Kein gutes Zeichen für dieses Jahr. Und eingeschoben hier noch, damit auch die Frage, besonders viele Delikte, die sind dabei auch in Sachsen. Im zweiten Quartal 2024 waren es demnach mehr 600 einschlägige Straftaten, ja und damit mehr als in jedem anderen Bundesland. Und damit gibt es auch einen sorgenvollen Blick auf die Landtagswahlen. Ja, da schauen wir natürlich auch heute wieder direkt hin. Wir haben schon darüber gesprochen, wie es ungefähr aussehen kann. AfD-stärkste Kraft, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr drum herum. Die Frage ist so ein bisschen, es gibt jetzt ganz viele Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen und Posts dazu, wie man taktisch wählen kann, damit die AfD nachher nicht die Parlamente blockiert. Das kann sie nämlich, wenn sie 33% hat. Also ich verlinke euch das auch nochmal, schaut euch das nochmal an. Ich hatte es gestern in der Story. Wenn ihr aus diesen Bundesländern kommt, wählt demokratisch, das ist einfach unfassbar wichtig. Die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist jetzt zum Beispiel in Thüringen, aber auch in Sachsen, wird die BSW auf dem zweiten oder dritten Platz landen? Also vor oder hinter der CDU, so ungefähr sieht es da gerade aus. Das Bündnis Wahrer-Sagenknecht, das heißt ja, das BSW hat also gute Aussichten, irgendwo eine Regierungsbeteiligung eventuell zu bekommen. Das war vor einigen Wochen noch abwegig und zu Anfang des Jahres haben alle gesagt, ja, also die werden wahrscheinlich linke Stimmen abgreifen, aber dass die mal hier schon eine Verantwortung bekommen, davon gehen wir nicht aus. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Bei diesen Umfragewerten mit zweistelligen Zahlen, da muss man sich fragen, mit wem die BSW denn eigentlich koalieren könnte und wer das denn eigentlich möchte. Dazu muss natürlich erstmal geklärt werden, ob das Bündnis Wahrer-Wagenknecht von alleine sagt, dass sie auch gerne Macht übernehmen wollen oder vielleicht gar nicht. Wagenknecht hat die Landtagswahlen zur Abstimmung über die deutsche Außenpolitik erklärt. Wer mit ihr regieren will, muss demnach die Kernforderungen ihrer angeblichen Friedenspolitik teilen. Das kennt ihr ja, keine weiteren Waffen für die Ukraine, keine US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland, frage ich mich an dieser Stelle, welche der anderen demokratischen Parteien sich denken, ja, damit können wir jetzt irgendwie einhergehen und sagen, ja, wir wollen Putins Krieg in dieser Form beenden. Wahrscheinlicher ist, dass sie mit solchen Maximalforderungen, so sagt es auch der Spiegel, eine bessere Position für mögliche Koalitionsverhandlungen schaffen will. Das bedeutet, sie kommt mit einer riesigen Forderung, die nicht erfüllbar ist und dann sagt man, okay, wir einigen uns hier, da und da links und da rechts und hier vorne auf Kompromisse. Ja, und da kann man eigentlich sagen, es gibt eigentlich auch gar keine Partei gerade, die da so als Partner gelten könnte, der irgendwie vorgeschrieben ist, wo das irgendwo passt. Die CDU jedenfalls, die rein rechnerisch am ehesten dafür in Frage käme, die verbindet sich inhaltlich überhaupt nicht mit der Wagenknecht-Partei und ideologisch ist da gar nichts auf der gleichen Seite. Ja, trotzdem wäre es ein Fehler, wenn die CDU das BSW-Bündnis von vornherein ausschließen würde, denn der Aufstieg dieses Protestprojekts, so kann man es ja sagen, bei der BSW, das ist eine ganz schön große Mitgliederbasis und auch Ausdruck einer politischen Umwälzung. So steht es auch im Spiel, ja, die sich beschleunigen kann. In Ostdeutschland entsteht wahrscheinlich ein ganz neues Parteiensystem. Das ist interessant zu beobachten, aber wir blicken auch mit Sorge dahin. Und nächste Woche schauen wir uns das vor Ort noch genauer an.
Werbung.
Dreht Kamala Harris jetzt den US-Wahlkampf? Führt die Vogelgrippe zur nächsten Pandemie bei Menschen? Ja, Steuern rauf für Milliardäre, was würde das eigentlich bringen? Das sind Fragen, die wahrscheinlich nicht nur mich beschäftigen, sondern euch auch. Und ich verrate euch was, ich habe eine richtig tolle Lösung dafür. Es gibt nämlich das neue Video-Audio-Format vom Spiegel. Shortcut heißt es. Täglich erscheint das Montag bis Freitag und so 20 bis 30 Minuten geht eine Folge und behandelt genau diese Fragen, die ich euch gerade gestellt habe. Ich finde das so, so super. Vor allem, weil die Hosts Maximilian Sepp und Lara Schulschenk mit Spiegel-Kolleginnen sprechen können. Das heißt, sie können direkt in der Redaktion nachfragen und diese Themen behandeln, die euch gerade interessieren, mit einem bisschen mehr Zeit und jeden Tag ein neues Thema. Und vielleicht hilft euch das ja auch, wenn ihr euch auch so eine Frage stellt, dass ihr euch über Sachen nochmal knapp informieren könnt, kurz und knapp täglich, auch um mitreden zu können. Shortcut, das ist kostenlos und für alle frei zugänglich über YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mal Lust habt, dann könnt ihr auch auf den Social-Media-Kanälen des Spiegels vorbeischauen. Dort gibt es täglich nämlich auch Ausschnitte aus den Folgen. Ja, Shortcut, das ist kein Nachrichtenpodcast, sondern ein monothematisches Format und darum finde ich das noch so besser, weil das einfach die perfekte Ergänzung zu uns ist. Wenn ihr in ein Thema also mal so richtig reinsteigen wollt, dann kann ich euch Shortcut nur ans Herz legen. Einfach reinhören und schauen und Shortcut abonnieren. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Jetzt kommen wir zu den Good News und die lassen sich wirklich sehen. Ich habe heute auch länger darüber nachgedacht, weil ich schreibe hier ein Buch über die AfD und ich teaser das jetzt immer mal wieder an, damit ihr es auch wisst. Es kommt nächstes Jahr raus und es ist auch noch nicht vorbestellbar. Wir sind auch noch gar nicht so weit, aber ich nehme mich so ein bisschen in diesem Prozess mit. Da habe ich auf jeden Fall die letzten Tage sehr viel darüber gesprochen, geschrieben, dass Menschen Angst vor dem sozialen Abstieg haben. Jetzt ist es aber so, es gibt eine neue Studie, in der steht, dass die Menschen offenbar zufrieden mit ihrer Lebenssituation sind als noch vor 20 Jahren. Das ist interessant, weil ganz oft hört man ja diesen Spruch, früher war alles besser, die Leute sind heute zufriedener als früher. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin hervor. Demnach verbesserte sich die allgemeine Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 und zwar von 6,7 auf 7,4. Ja, die jüngsten Daten, die stammen aus dem Jahr 2021, das muss man dazu sagen. Also wir haben ganz, ganz viel von der Corona-Krise nicht mit drin. Und man könnte jetzt die Frage stellen, ja, die schlimmsten Krisen, die irgendwie aufs Gemüt geschlagen sind, Corona, Ukraine-Krieg, die sind da nur zum Teil vielleicht abgebildet. Und man könnte überlegen, ob die Lebenszufriedenheit da wieder gesunken ist. Die Süddeutsche Zeitung schreibt aber, dass ein wichtiger Punkt bei dieser Überlegung dagegen spricht. Und zwar, die Forschenden befragen die Menschen ja nicht nur regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit im Allgemeinen, sondern auch danach, wie sie bestimmte Bereiche ihres Lebens beurteilen. Und als die Corona-Pandemie 2020 ausbrach, zeigten sich die Befragten mit einem Mal kurioserweise mit ihrer Gesundheit sehr viel zufriedener als zuvor. Ich würde ja vermuten, meine ganz persönliche Vermutung an dieser Stelle, dass man so eine gewisse Dankbarkeit auch für Lebenslagen entwickelt, die man vorher nicht gesehen hat, wenn eine Krise über einen herfällt und dann denkt, ich bin eigentlich ganz dankbar für das, was ich habe, bei den Menschen, denen es gut geht. Und auch der DIW-Forscher Gräber, der sagt, na, vor der krisenhaften Welt nimmt man womöglich das eigene kleine Glück sogar ein bisschen schärfer wahr. Für die Lebenszufriedenheit ist ohnehin vor allem das nahe Umfeld relevant. Also schaut euch eure Freunde an, die machen euch zufrieden und glücklich. Wenn das mal nicht Mut macht. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung von diesem Podcast. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert den Podcast, dann wird er wieder sichtbarer. Ist gerade jetzt richtig wichtig. Und ich freue mich, dass wir uns am Montag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.